Ja, Geschwister, das Thema heute im neuen Jahr ist im Lockdown mit Jesus. Dieser Lockdown ist ja so ein Begriff, der uns alle schon im letzten Jahr so manche Probleme gemacht hat, weil Lockdown bedeutet natürlich auch ein Stück weit sehr Eingrenzung des Lebens, will ich das mal so benennen. Und darunter leiden letztendlich wir alle. Auch wir als Christen leiden darunter, dass wir so manches nicht mehr umsetzen können, wie wir es noch vor einigen Jahren tun durften. Und ich möchte, bevor ich auf den biblischen Text eingehe, der Predigttext ist ja in Johannes 20, 19 bis 29, möchte ich uns etwas vorlesen, einen sogenannten Weihnachtswunsch. Ich wünsche mir für das nächste Jahr Weihnachten, wie es einmal war. Ohne Maske vor dem Gesicht, auch Quarantäne gibt es nicht. Freudig durch die Straßen gehen, bunte Weihnachtsmärkte sehen. Man kann in allen Geschäften laufen und Geschenke für die Liebsten kaufen. Glühwein trinken, Freunde sehen, ganz dicht beieinander stehen. Gemeinsam scherzen, fröhlich lachen, Umarmungen zum Geschenk uns machen. Herzlich uns die Wangen küssen, keinen Abstand halten müssen. Statt desinfizieren, uns die Hände schütteln, übermütig an schneebedeckten Sträuchern rütteln. Familie treffen, Nachbarn sehen, keiner muss mehr draußen vor der Tür stehen. Wäre das nicht wunderbar? Weihnachten, wie es einmal war? Ist es nur ein sehnlichst frommer Wunsch oder gar ein Traum? Liebes Christkind, leg es uns bitte als Geschenk unterm Weihnachtsbaum. Dieses Gedicht habe ich von einem Bruder zugesandt bekommen am Heiligabend und ich konnte mich da sehr gut identifizieren mit. Ich glaube, dass wir alle so etwas so in dieser Form noch nicht erlebt haben und es ist für uns alle auch schwierig, damit umzugehen. Und ich glaube, dass nicht nur die Welt, sondern auch wir als Christen darunter stark zu leiden haben. Und dieses Thema im Lockdown mit Jesus habe ich deswegen gewählt, weil ich der Meinung bin, bei all dem, was wir auch hoffen im Gebet, dass der Herr nochmal Gnade schenkt, bin ich der Meinung, dass uns dieses Thema noch längere Zeit beschäftigen wird. Wir werden jetzt in der nächsten Woche erfahren, wie lange dieser Lockdown erstmal noch weitergeht. Vermutlich wird er bis Ende Januar und vielleicht darüber hinaus noch gehen. Und damit verbunden sind natürlich viele Ängste von Menschen. Manche sind auch in ihrer Existenz bedroht. Und manche können es einfach nicht mehr ertragen. Es ist schon eine Herausforderung, denke ich, für uns alle, dass wir das ja einfach so sehen müssen. Diese Not, die wir haben. Wir können ja kaum noch Menschen ins Gesicht schauen. Überall laufen die Leute mit einer Maske rum. Und das kann einen sehr müde machen. Auch die jüngeren Leute, überhaupt generell, die Menschen können ja in vielen Dingen gar nicht mehr so teilnehmen, was uns vielleicht auch ja mal viel bedeutet hat, ja, mal nett essen zu gehen oder in der Stadt ein bisschen bummeln zu gehen. Das sind alles Dinge, die so nicht mehr möglich sind. Und ich habe mir so überlegt, was sagt die Bibel eigentlich so zu solchen Situationen, eingeschlossen zu sein, niedergedrückt zu sein? Und das Gewaltige an der Bibel ist ja, dass Gottes Wort so unglaublich ehrlich ist. Und dieser Text in Johannes 20, die Verse 19 bis 29, dieser Text hat mich unglaublich bewegt, weil es ein Stück weit auch die Situation schildert, in der wir uns vielleicht befinden. Gleich am Anfang, da steht dort ein Vers, als es nun Abend war an jenem Tag, dem ersten der Woche, und die Türen, wo die Jünger waren, aus Furcht vor den Juden verschlossen waren, kam Jesus und trat in die Mitte und spricht zu ihnen Friede. Der erste Gedanke, der mir hier groß geworden ist, am Abend in der Dunkelheit, hinter verschlossenen Türen, da herrscht die blanke Angst. Es war gar nicht lange vorher eine Begegnung, die Maria Magdalena hatte mit dem auferstandenen Herrn. Und Maria Magdalena hat diese Botschaft verkündigt, dass sie den Herrn gesehen hat und hat die Botschaft gebracht, erlebt. Und jetzt könnte man eigentlich davon ausgehen, dass man jetzt Jubelsprünge sieht, dass die Jünger enthusiastisch nach vorne gehen und sagen, Halleluja, unser Herr lebt. Anstattdessen schließen sie sich ein aus Furcht vor den Juden und sind dort in ihrer Angst eingeschlossen. Und Geschwister, was mir auffällt, dass es momentan viele Menschen gibt, die in der Angst eingeschlossen sind. Und manche Ängste sind sicherlich auch berechtigt. Ich werde da nachher nochmal drauf eingehen. Aber dieses Bild ist wirklich sehr aktuell, auch für das Jahr 2021. Die Jünger ziehen sich dort zurück und haben Angst. Und wisst ihr, diese Nacht, die dort herrscht, ist nicht nur eine Tagesnacht, sondern ich glaube auch, dass eine geistliche Nacht in dem Herzen der Jünger war. Wahrscheinlich waren sie auch enttäuscht. Sie haben ihre ganze Hoffnung in Jesus hineingelegt. Sie haben geglaubt, dass er der Messias ist, dass er derjenige ist, der Israel befreien wird, auch von den Römern sicherlich. Das konnten wir besonders auch in der Auslegung von Judas merken, ja, der sicherlich auch den Herrn aus seiner Reserve locken wollte, damit er endlich mal auf den Tisch schaut und sie befreit. Und sie haben das nicht so alles richtig fassen können. Und nachdem der Herr Jesus dann eben halt gekreuzigt wurde und nach dem dritten Tag auferstande und er auch eine Begegnung hatte, hat es lange gedauert, bis die das wirklich kapiert haben. Und wisst ihr, diese Nächte, die kennen wir doch alle. In Lukas Evangelium Kapitel 24, Vers 29, in dem sich der Herr Jesus diesen Jüngern auf dem Weg nach Emmaus dort zeigt, da steht etwas in Vers 29. Und sie nötigten ihn und sagten, bleibe bei uns, denn es ist gegen Abend und der Tag hat sich schon geneigt. Und diese Leute hatten auch so eine Sehnsucht. Die Dunkelheit brach ein und sie hatten das Bedürfnis, dass dieser Jesus bleibt. Und das Schöne ist, dass Jesus nicht sagt, nee, ich habe keine Zeit, sondern dass er sich dort auch aufhält. Wir kommen nachher nochmal auf diesen Text. Aber wir merken, diese Dunkelheit weckt in uns auch eine Sehnsucht, ganz nahe die Gegenwart des Herrn Jesus spüren zu dürfen. Und vielleicht kann das auch in unserem Leben so sein, dass diese ganze Not dazu führt, dass wir uns noch viel intensiver hineinflüchten in Jesus Christus, hineinflüchten in das Wort Gottes, uns neu bewusst werden, was ist wirklich wichtig, was zählt, auf was kann ich bauen. Und da, denke ich, sind wir bei ihm, unserem geliebten Herrn, an der richtigen Adresse. Es gab noch einen Mann, der eine ziemlich lange Zeit eingeschlossen war. Ein Mann des Alten Testamentes. Es war Noah. Gott hatte diesen Mann beauftragt, eine Arche zu bauen. Und er baute sie. Und wir lesen in 1. Mose 7, Vers 16. Und die hineingingen, waren je ein männliches und ein weibliches von allem Fleisch, wie Gott ihm geboten hatte. Und der Herr schloss hinter ihm zu. Und dann wissen wir, dann kam die Flut und raffte sie alle weg, außer Noah und die Tiere, die dort in der Arche waren. Und wisst ihr, Geschwister, wir wissen das aus 1. Mose Kapitel 7, 11 und 1. Mose Kapitel 8, Vers 14. Noah war insgesamt ein Jahr und 10 Tage in der Arche. Und wir müssen uns das vorstellen. Noah war ja leider auch schon hineingezogen in den Sündensumpf der Menschheit. Und die Tiere waren ja auch nicht mehr so frei, wie sie mal im Paradies waren. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das gar nicht so einfach war, in dieser Arche zu sein mit den ganzen Tieren. Ich kann mir nicht groß vorstellen, dass sie irrselig viel Licht hatten da drinnen. Und dann auch sicherlich Fragen, die aufkommen, auch Männer Gottes und Frauen Gottes und Menschen des Glaubens sind ja nicht frei von Zweifeln und von Ängsten. Vielleicht hat dieser Mann auch gedacht, Mann, kommt dieses Schiff überhaupt mal irgendwie wieder, sehen wir irgendwann mal wieder Land? Was passiert mit dieser Welt? Ist wirklich alles zerstört? Wie sollen wir denn wieder leben? Wie soll das alles funktionieren? Unsere ganzen Bekannten, Verwandten, unsere Freunde, Leute, die wir gesehen haben, sind ja alle nicht mehr da. Werden die Tiere sich überhaupt vernünftig verhalten? Fressen die uns vielleicht auf, wenn wir die Tür aufmachen? Ja? Das sind einfach Dinge, die sicherlich auch in unserem Herzen von Noah drinne waren. Und wisst ihr, das kann einen schon sehr mürbe machen, wenn man ein Jahr und 10 Tage geschlossen ist, isoliert ist von der Außenwelt und nur in diesem Schiff da drinne ist. Ich glaube, dass Noah dort viel erlebt hat. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass der Herr vielleicht selbst mit seiner Gegenwart besonders in der Arche war. Davon sagt die Bibel nichts, aber ich kann es mir vorstellen, dass der Herr sich ihn besonders nahe, dass der Herr ihm besonders nahe war und auch seiner Familie und dass der Herr auch über die Tiere seinen Segen gegeben hat, dass dort keine durchgedreht sind, ja, alle auf einen Haufen, friedfertige Tiere und auch Tiere, die eben halt auch wild waren, ja. Die Löwen waren zu dem Zeitpunkt auch nicht mehr frei von Sünde. Und dieses alles in ein Schiff, da war schon viel los. Und vielleicht geht uns das auch so, dass wir das Gefühl haben, wo geht es eigentlich hin? Dass momentan unser Leben wie die Arche ist, die so vom Wasser und vom Wind hin und her gepeitscht wird und man weiß gar nicht mehr, wo geht es eigentlich hin. Vielleicht fühlst du dich momentan so, dass du eingeschlossen bist, keine Perspektive mehr hast, dass du nur noch die dich treiben lässt, ja, und dass die Angst da auch bei dir ist. Und auch ein Noah musste eben halt diese Zeit dort verbringen. Und da gibt es einen wunderbaren Satz, der hat ein Bruder mal gesagt, aus dem Tief in ihrem Leben kann ein Leben mit Tiefe werden. Aus dem Tief in ihrem Leben kann ein Leben mit Tiefe werden. Das wünsche ich uns auch, dass diese Not dazu führt, dass wir tiefer hineinfinden in unserem Herrn Jesus Christus, dass unsere Wurzeln wirklich tief hineingegraben werden in das Fundament des Wortes, dass wir uns dort nochmal neu ausrüsten lassen. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, das lesen wir in Vers 19 auch. Da steht, Jesus kam, trat in die Mitte und spricht zu ihnen, Friede euch. Und da ist mir dieses Wort so wichtig geworden, dass Jesus in die Mitte trat. Und wisst ihr, Geschwister, das muss passieren in unserer Angst, in unserer Verzweiflung. Er muss wieder unsere Mitte werden. Und sieh mal, der Herr ist so gnädig. Ja, der Herr ist so gnädig. Vielleicht haben die Jünger sich auch danach gesehnt. Wir wissen das nicht. Vielleicht haben sie Gebete gesprochen, haben gesagt, Herr, offenbar dich doch uns. Wir sind am Ende, wir haben Angst, wir haben Panik. Und der Herr ist so gnädig und begegnet dort diese Jünger, und zwar genau in der Mitte. Und wisst ihr, dieses Wort im Zentrum ist mir so groß geworden, auch im Alten Testament bei der Stiftshütte. Wir lesen im vierten Buch Mose Kapitel 2, Vers 2, die Söhne Israels sollen sich lagern, jeder bei seiner Abteilung, bei den Zeichen ihrer Vaterhäuser, rings um das Zelt der Begegnung her, jeweils gegenüber sollen sie lagern. Das heißt, die ganzen 12 Stämme waren jeweils immer zu jeder Seite, also Norden, Osten, Süden, Westen, immer 3 waren dort verteilt und in der Mitte war das Zelt der Begegnung. Auch dort ist schon ein Hinweis, dass Gott im Zentrum sein muss. Es muss sich alles um ihn drehen. Und das mussten die Jünger hier auch wieder neu lernen und das hat Jesus ihnen nochmal so deutlich vor Augen geführt. Er trat in die Mitte. Und dann lesen wir noch eine Stelle im zweiten Buch Mose, Kapitel 25, Vers 8 und 9. Und da steht, und sie sollen mir ein Heiligtum machen, damit ich in ihrer Mitte wohne. Nach allem, was ich dir zeige, nämlich dem Urbild der Wohnung und dem Urbild all ihrer Geräte, danach sollt ihr es machen. Wo möchte der Herr sein? Er möchte in der Mitte wohnen, nicht irgendwo am Rand. Und vielleicht ist das auch eine neue Möglichkeit, dass dein Leben neue Tiefe erfährt, indem Jesus wieder neu im Zentrum deines Lebens ist. Vielleicht hast du davor die ganzen Jahre so gelebt, ja, ich bekehrt und auch in den Gottesdienst gegangen und aber dein Leben ist nicht mehr so Christus-zentriert gewesen, sondern vielleicht zu doll von dir zentriert. Also, dass du im Mittelpunkt standst und dein Leben und es nicht mehr so um die Sache des Herrn Jesus ging. Vielleicht kann der Herr in diesem Lockdown uns neu allen zeigen, worauf es wirklich ankommt und dass wir uns vorbereiten, ganz neu vorbereiten, in der völligen Hingabe auch zu ihm. Lass uns nicht nur all das Negative sehen, das berechtigt ist, dass man auch ansprechen darf und soll. Aber lass uns etwas lernen aus dieser Situation, denn letztendlich wissen wir, im Zentrum des ganzen Weltgeschehens ist unser Herr und er ist oben im Regiment. Und egal wer das ist, welcher Politiker, selbst die dunklen Mächte der Finsternis, Satan selbst ist ein Kettenhund in der Hand unseres Herrn Jesus Christus. Und uns kann nichts passieren, was vorher nicht an ihn vorbeigeht. Und wenn er Dinge in unserem Leben zulässt, die uns manchmal auch Sorgen machen, die uns manchmal am Rande der Verzweiflung bringen, dann dürfen wir wissen, auch wenn wir nicht alles verstehen, dass unser Herr keine Fehler macht. Und das Wort sagt, dass der Herr uns Lasten auflegt, aber hilft uns auch tragen. Und ich glaube, dass das immer wieder erfahrbar ist. Und der Herr Jesus selbst kommt in diese Mitte hinein und spricht dann ein gewaltiges Wort. Das ist der nächste Punkt. Jesus spricht die Sehnsucht an. Er sagt nicht, hier bin ich, sondern er sagt, Friede euch. Der Herr weiß ganz genau, was wir brauchen. Er sieht die Sehnsucht in unserem Herzen. Und ich glaube, dass wir alle uns so sehr nach Frieden, nach wahrem Frieden sehnen. Die Welt sehnt sich ja seit Jahrhunderten, ja seit Jahrtausenden nach diesem Frieden. Und wir wissen aus der Schrift, eines Tages, wenn Jesus Christus im tausendjährigen Friedensreich als der Friedefürst dort herrschen wird, dann wird wirklich Friede sein. Und die Bibel sagt uns, gerade in dieser Zeit, in der wir leben, es wird viel über Frieden geredet. Sie sagen Friede, Friede, und es ist kein Friede. Ich freue mich für alle Menschen, die sich für den Frieden einsetzen. Aber wir wissen aus der Schrift, das Grundproblem der Menschen ist die Sünde. Und nur wenn die Sünde im Griff zu bekommen ist, und das ist sie nur, indem Jesus Christus der Herr ist, dann kann es wahren Frieden geben. Und deswegen ist es für uns so wichtig, dass wir auch unsere Sehnsüchte in dieser Not den Herrn Jesus sagen, dass wir uns an ihn halten, dass wir zu ihm gehen, dass wir diesen Frieden haben. Und Geschwister, in Römer Kapitel 5, Vers 1 steht, da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Und diesen Frieden, den dürfen wir uns nicht rauben lassen. Diesen Frieden müssen wir festhalten und den Herrn darum bitten, dass dieser Friede bei uns bleibt. Und wisst ihr, diese ganze Not, die jetzt momentan ist, diese ganzen Fragen, die wir uns stellen, wenn wir da nicht aufpassen, dann kann das ganz schnell passieren, dass die Sorgen groß werden. Und merkt euch eins, wenn die Sorgen in unserem Leben groß werden, dann wird Gott in unserem Leben klein. Aber wenn Gott in unserem Leben groß wird, dann müssen die Sorgen klein werden. Und wisst ihr, da müssen wir hin. Dieses Wort des Herrn Jesus, das ist wie Öl auf der Seele gewesen, wie Balsam. Friede euch. Ja? Und ein Bruder hat mal ein wunderbares Wort gesagt, wiedergefunden durch Jesu Stimme. Und ich glaube, dieses Wort aus dem Munde unseres Heilands, das hat unglaublich viel bewirkt in dem Herzen der Jünger. Friede euch. Und ich wünsche mir von Herzen, dass du, lieber Zuhörer, lieber Freund, lieber Bruder, liebe Schwester, dass du das neu erfährst. Diesen Zuspruch des Herrn inmitten unserer schwierigen Situation. Wir wollen die Situation nicht kleinreden. Wir wollen auch nicht so machen, als wenn wir alles im Griff hätten. Und wir müssen nicht so tun, als wenn wir keine Angst haben. Diese Situation momentan weltweit, die macht uns alle zu schaffen. Aber wir haben einen, der mit dieser ganzen Situation fertig wird. Ja, noch viel mehr, der diese ganze Situation in Händen hält. Und das ist unser Herr Jesus. Und wisst ihr, ich wünsche mir, dass wir durch das Bibellesen, wir dürfen nicht so viel ins Internet gucken, Leute. Ja? Es gibt da so viele Berichte. Ich bekomme auch jeden Tag zig von Nachrichten geschickt, was es jetzt alles wieder gibt und alles. Und ich habe mittlerweile das Ding fast ausgemacht. Sicherlich positioniere ich mich auch in gewissen Dingen. Ja? Und da habe ich auch eine klare Meinung, eine Stellung zu. Aber dennoch ist es mir an allererster Stelle wichtig, dass wir uns diese Zeit nehmen, im Wort hineinzublicken, zu schauen und dass der Herr dann zu uns reden kann. Wenn du heraus möchtest aus dieser depressiven Phase deines Lebens, dann wird es nichts mit Ärmel hochkrempeln und beschäftigen mit den ganzen Untergangsszenarien, die momentan weltweit in den Medien von morgens bis abends laufen. Sondern wir kommen nur zur Ruhe, wenn wir uns Zeit nehmen in der Stille allein von unserem Herrn und uns durch sein Wort wieder neu Mut zusprechen lassen. Das nächste, was dort steht. Und als er dies gesagt hatte, in Johannes 20, und als er dies gesagt hatte, zeigte ihnen die Hände und die Seite. Da freuten sich die Jünger, als sie den Herrn sahen. Ja, Geschwister, Freude passiert dann, wenn Jesus wieder gesehen wird. Und vielleicht ist das der Grund, warum du momentan nicht so in Freude bist. Vielleicht beschäftigst du dich nur noch mit diesem Virus und mit der wirtschaftlichen Schwierigkeit, die uns alle zu schaffen machen. Wie gesagt, aber wenn du die Freude wieder haben willst, dann musst du dich mit Jesus beschäftigen. Dann musst du wieder neu lernen, Jesus zu sehen, mit deinem geistlichen Auge. In Matthäus 17, da ist ja die Begebenheit, auf die wo der Herr Jesus verklärt wird, auf dem Berg, wo Mose und Elia ihn dort auch noch begleiten. Und dann lesen wir etwas ganz Wichtiges in Matthäus 17, Vers 8. Als sie aber ihre Augen aufhoben, sahen sie niemand als Jesus allein. So gesegnet Mose ist und war und so gesegnet Elia war und ist und wie auch immer. Ja, das waren gewaltige Menschen im Reich Gottes. Dennoch verblassen sie gegen unseren Herrn Jesus. Und wisst ihr, da müssen wir wieder hin. Wir müssen Jesus sehen lernen. Und dann gibt es ein wunderbares Wort. Wer vertraut, lässt los. Du lässt los deine Sorgenpakete, die dich ersticken. Die Lasten, die dich niederdrücken momentan. Du wirst sie loslassen, nur dann, wenn du wirklich vertraust. Vielleicht ist das der Grund, warum du momentan gebeutelt wirst in deinem Leben. Warum du keine Luft mehr kriegst. Warum du das Gefühl hast, zu ersticken. Es wird wahrscheinlich der Grund sein, dass du den Herrn nicht vertraust. Da liegt der Schlüssel, Geschwister. Wer vertraut, der lässt los. Und wenn wir ihn betrachten, unseren Herrn Jesus, dann verblasst alles. Da mag die Welt noch so in Trümmern liegen. Da mögen noch Nachrichten kommen, die uns alle vielleicht auch in Angst treiben wollen. Berechtigt oder unberechtigt. Das sei jetzt einerlei. Das Wichtige ist, wir müssen diesen Blick auf unseren Herrn Jesus haben. Wir müssen ihn betrachten, den auferstandenen König, der alles in seiner Hand hält und der letztendlich, das wissen wir aus der Offenbarung, der Anfang und das Ende ist. Er hält alles in der Hand. Und das muss uns groß werden. Dann ist noch etwas wichtig in Vers 21 in Johannes 20. Jesus sprach nun wieder zu ihnen, Friede euch. Sieh mal, das hast du ja schon das zweite Mal. Und dann kommt etwas. Wie der Vater mich ausgesandt hat, sende ich auch euch. Und Geschwister, das merke ich, das haben wir so ein bisschen aus den Augen verloren. Wir haben gerade jetzt nicht den Auftrag, Experten zu werden über den Virus, Experten zu werden über die Weltschaft. Wir dürfen uns positionieren, können wir gerne machen. Aber das ist nicht unser Auftrag. Unser Auftrag ist, das Evangelium des Herrn Jesus Christus groß zu machen. Und wenn nicht jetzt, wann dann? Noch sind die Türen auf. Noch dürfen wir auf die Straße Menschentraktate verteilen. Noch haben wir Möglichkeiten. Lass uns das doch nutzen. Wir sind gesandte Geschwister. Und das sollen wir uns nicht rauben lassen. Jetzt ist die Chance sehr groß. Menschen öffnen sich für das Evangelium. Die Menschen merken, ihre ganzen Fundamente, wo sie drauf gebaut haben, die bröckeln mächtig. Und jetzt können wir ihnen das Fundament bringen, was nie zerstört werden kann. Unser Herr Jesus Christus, unseren geliebten Herrn. Wir lesen in 2. Korinther 5, die Verse 20 und 21. So sind wir nun Gesandte an Christi Stadt, indem Gott gleichsam durch uns ermahnt. Wir bitten für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Den der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Lasst euch versöhnen mit Gott. Das ist die Botschaft, die wir bringen sollen. Und da wünsche ich uns das von Herzen, dass wir diese Chancen, die wir jetzt haben, auch wirklich nutzen. Jemand hat gesagt, wer seinen Auftrag aus den Augen verliert, begibt sich auf den sichersten und schnellsten Weg in den Untergang. Das möchte ich wiederholen. Wer seinen Auftrag aus den Augen verliert, begibt sich auf den sichersten und schnellsten Weg in den Untergang. Geschwister, unser Auftrag ist, dieser Welt, die den großen Gerichten Gottes noch entgegengeht, diesen Menschen, diese frohe Botschaft zu bringen, Jesus Christus ist der Ausweg. Und das haben wir ja jetzt noch mehr zu tun als je zuvor. Noch ein Gedanke aus diesem Abschnitt aus Johannes 20. Da lese ich uns noch mal zwei Verse, 22 und 23. Und als er dies gesagt hatte, hauchte er sie an und spricht zu ihnen, empfangt, Heiligen Geist. Wenn ihr jemanden die Sünden vergebt, dann sind sie vergeben. Wenn ihr sie jemanden behaltet, sind sie ihm behalten. Und hier ist der Schlüssel des gesegneten Dienstes, nämlich es muss in der Kraft des guten Heiligen Geistes entstehen. Hier war das schon prophetisch eine Vorerfüllung für Pfingsten, was ja in Apostelgeschichte 2 startete. Hier hat der Herr schon etwas gegeben von diesem guten Heiligen Geist. Und wir wissen, als Pfingsten kam, da kam der Heilige Geist, wurde er ausgegossen. Wir wissen auch später, gerade im Tausendjährigen Friedensreich, wenn Israel den Herrn annimmt, dann ist die volle Erfüllung der Ausgießung, dann erfüllt sich Joel in allen Positionen, die dort angegeben sind. Aber was für uns wichtig ist, der Herr hat diesen Auftrag gegeben, ich sende euch, wie der Vater mich sendet, und er sagt aber auch, empfangt Heiligen Geist. Also nicht aus unserer Kraft, das sagen ja manche Leute auch, ja, ich kann das nicht und so, das weiß der Herr, und deswegen gibt er dir durch den Heiligen Geist die Vollmacht. Und der Heilige Geist wohnt in dir, du bist versiegelt mit dem Heiligen Geist, wenn Jesus wirklich dein Herr ist. Und ich spreche hier nicht von Leuten, die irgendwie mir ein Bekehrungsgebet gesprochen haben und dann ihr eigenes Ding machen, sondern ich spreche von Leuten, die wirklich eine echte Bekehrung erlebt haben und dadurch auch eine echte Wiedergeburt und dadurch auch das echte, wahre, neues Leben empfangen haben durch die Versiegelung mit dem guten Heiligen Geist. Und da ist die Kraftquelle. In Apostelgeschichte 6, Vers 10 wird über Stephanus Folgendes gesagt: Und sie konnten der Weisheit und dem Geist nicht widerstehen, womit er redete. Dieser Stephanus, dieser Mann, der dann gesteinigt wurde, der erste Märtyrer dort gewesen ist mit, ja, dass dieser Mann, er war wirklich vom Geist geleitet. Und wenn der Heilige Geist uns im Griff hat, dann müssen wir uns nie Sorgen machen, dass wir kein Zeugnis sein können. Dort, wo der Heilige Geist mächtig wirken kann, ist auch mächtig das Zeugnis Jesu Christi. Und diese Kraft liegt nicht in deiner Redekunst oder in deiner Weisheit, die du hast, oder in deinem Wissen. Nein, es ist die Kraft des guten Heiligen Geistes. Und das können wir jetzt in unserer Zeit doch wirklich auch erfahren. Ja, dass der Herr uns diese Kraft gibt. Ich verstehe da auch nicht alles. Und es mag auch vieles richtig sein, was manche Leute sagen über die ganze Entwicklung. Letztendlich derjenige, der alles weiß, bis ins letzte Detail, weil er das alles in Händen hält, ist unser Gott. Und deswegen beschäftige ich mich auch nicht so intensiv mit diesen Dingen. Ich gucke mir das an, ich habe auch eine Meinung und ich darf dir auch sagen, auch wenn manche da vielleicht Anstoß nehmen, da dürfen wir eine freie Meinung haben dürfen. Aber es ist auch dann wichtig für uns, dass wir diesen Auftrag beibehalten und dass wir im Heiligen Geist wandeln und erkennen, dass darin die Vollmacht liegt. Noch ein wichtiger Punkt, den möchte ich nochmal besonders betonen. Da steht in Johannes 20 in Vers 24 und 25. Thomas aber, einer von den Zwölfen, genannt Zwilling, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten die anderen Jünger zu ihm, wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen, wenn ich nicht seinen Händen das Mal sehe und meine Finger in das Mal der Nägel lege und lege meine Hand in seiner Seite, so werde ich nicht glauben. Ja. Die Frage, die wir uns stellen, Thomas, wo warst du? Und ich möchte das heute auch Geschwistern zurufen. Wo seid ihr? Wo seid ihr? Gerade in dieser Zeit ist es so wichtig, dass wir etwas befolgen, was uns der Hebräerbrief so ermahnend sagt. In Hebräer Kapitel 10, Vers 24 und 25 steht, lasst uns aufeinander Acht haben, um uns zur Liebe und zu guten Werken anzureizen, indem wir unser Zusammenkommen nicht versäumen, wie es bei einigen Sitte ist, sondern einander ermuntern und das umso mehr, je mehr ihr den Tag herannähern seht. Also nicht versäumen, man kann das auch mit nicht im Stich lassen. Wisst ihr, und da ist es so, das möchte ich euch so ins Herz rufen, versäumt nicht die Gemeinschaften unter Gottes Wort. Keiner von uns kann sich das erlauben, zu glauben, ich komme da alleine durch. Immer wieder dieses Wort auch, das Wort, das dich tröstet, das kannst du dir nicht selber sagen. Und die Gemeinschaft der Heiligen ist so wichtig, ja, weil der Herr es verheißen hat. Weil der Herr sagt, wo zwei und drei versammelt sind, ich bin mitten unter euch. Und die Gemeinde ist die Braut des Herrn Jesus. Und wer bist du oder wer bin ich, sagen zu können, wir brauchen das nicht. Guckt euch alle sogenannten Christen an. Ich sage bewusst sogenannt, weil es gibt viele, die sich Christen nennen und haben überhaupt kein Verlangen, unter Gottes Wort zu kommen. Sie haben keine Sehnsucht nach Geschwister, keine Sehnsucht nach Gebet, keine Sehnsucht nach Veränderung hin zu dem Herrn Jesus. Und ich sage euch das, das sind Leute, die haben vielleicht mal irgendein Gebet gesprochen, aber durch ihre Taten zeigen sie, dass sie nie wirklich wiedergeboren sind. Sieh mal, ein Kind, das lebt und das gesund ist, das schreit nach Hunger. Ja? Wenn das Hunger hat, schreit es. Ja? Das schreit nach Nahrung. Das ist ein Zeichen, dass es Leben hat. Und ein Mensch, der sich als Christ bezeichnet und überhaupt kein Verlangen hat, Gottes Wort zu lesen, kein Verlangen hat, dass Jesus groß wird, kein Verlangen hat, dass sein Leben unter der Heiligung kommt. Tut mir leid, das ist jemand, der sich selbst betrügt. Und ich hoffe, dass Leute, die vielleicht diese Botschaft heute hören und die sich jetzt getroffen fühlen, dass sie wirklich getroffen sind vom Wort des Herrn. Und dass es heute dir vielleicht bewusst wird, ich war die ganzen Jahre nur ein Mitläufer. Ich habe vielleicht mal ein Bekehrungsgebet gesprochen, irgendwann mal in einer Notsituation. Und ich möchte gerne Jesus als Heiland haben, der mich reinwäscht von allen Sünden, der mich in den Himmel bringt. Aber ich möchte Jesus nicht als Herrn haben, als den Kyrios, der das Sagen über mein Leben hat. Und ich sage euch eins, es gibt kein Christsein, ohne dass Jesus der Herrscher ist. Alles andere ist Selbstbetrug. Gemeinde ist eine Gemeinschaft von Gott berufener Lastenträger. Das ist ein wunderbares Wort. Gemeinde ist eine Gemeinschaft von Gott berufener Lastenträger. Ich bin Gott so dankbar für die Gemeinde, auch für die Gemeinde, wo ich sein darf. Ich bin so dankbar für Brüder und Schwestern. Wie oft haben Brüder und Schwestern mir geholfen beim Lastentragen? Ich wäre so manches Mal nicht mehr aufgestanden, wenn nicht der Bruder oder eine Schwester gekommen wäre und hätte mir die Kraft gegeben, hätte mir Mut zugesprochen, hätte mich wieder neu wirklich unter die Arme gegriffen und hätte mir nicht diese Anweisung gegeben, komm, steh auf, wir schaffen das mit Jesus. Versäumt nicht die Gemeinschaft. Und wisst ihr, dieser Thomas, der hat es versäumt, den Auferstandenen gleich beim ersten Mal dort zu begegnen. Und so manch einer, der sich Christ nennt und nie in der Gemeinschaft der Gläubigen ist, weder im Gottesdienst noch im Zoom noch sonst wo, der wundert sich, warum er keine Begegnung mehr hat mit Christus. Ja, Jesus hat verheißen, wo zwei und drei versammelt sind, da bin ich mitten unter. Und so manch einer, der vielleicht nicht zum Gottesdienst gekommen ist oder geht oder zur Erbauungsstunde, der verpasst eine Begegnung mit Jesus. Ob du dir das leisten kannst, die Frage beantworte dir bitte selbst. Aber dann sehen wir auch in Vers 26 bis 28, und nach 8 Tagen waren seine Jünger wieder drinnen und Thomas bei ihnen. Da kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und trat in die Mitte und sprach, Friede euch. Dann spricht er zu Thomas, reiche deinen Finger her und sieh meine Hände und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sprach zu ihm, mein Herr und mein Gott. Ja, Jesus, der Hirte der Verzweifelten. Was für ein gnädiger Herr, dass er diesen Mann trotzdem nochmal diese Chance gibt. Ach, Geschwister, wo wären wir, wenn Jesus nicht immer wieder auch uns begegnen würde? Wie so manches Mal sind wir lau geworden beim Bibellesen im Gebet. Wie manches Mal sind wir geistlich eingeschlafen. Und wer war es dann? Wer war es? Es war der gute Hirte. Es war der Hirte, der Ausschau hält nach seinen Schafen, denen es nicht gut geht. Es war unser Herr Jesus. Es war er, warum wir überhaupt noch hier sein dürfen. Ich kann das zumindest für mein Leben so behaupten. Ich wäre nicht hier heute und dürfte das Wort verkünden, wenn nicht seine gute Hirtenhand immer wieder in einer nicht zu benennenden Liebe mir nachgegangen wäre. Was für ein Hirte! Er geht diesen Thomas nach und er spricht genau den wunden Punkt an. Ja, Jesus spricht die wunden Punkte an. Er kommt in unserem Leben, er geht den Verzweifelten nach, aber er spricht auch das Problem an. Und bei Thomas hat er ganz genau gewusst, wo sein Problem lag. Und so weiß er genau, wo dein Problem liegt. Und er spricht die Probleme an. Und dann lesen wir etwas in Lukas 24, die Verse 13 bis 17, diese Jünger auf dem Weg nach Emmaus. Und siehe, zwei von ihnen gingen an diesem Tag nach einem Dorf mit Namen Emmaus, 60 Stadien von Jerusalem entfernt. Und sie unterhielten sich miteinander über dies alles, was sich zugetragen hatte. Und es geschah, während sie sich unterhielten und miteinander überlegten, dass Jesus selbst nahte und mit ihnen ging. Aber ihre Augen wurden gehalten, so dass sie ihn nicht erkannten. Er sprach zu ihnen: Was sind das für Reden, die ihr im Gehen miteinander wechselt? Und sie blieben niedergeschlagen stehen. Ach, Geschwister, Niedergeschlagenheit ist etwas, was einen wirklich umhauen kann. Diese Jünger, die dachten: Mensch, Jesus ist der große, versprochene Messias. Jetzt wird Israel befreit von der Macht der Römer. Jetzt geht's nach vorne. Jetzt wird's uns wirtschaftlich besser gehen, menschlich besser. Das Leben wird anders. Und dann haben sie es nicht verstanden, was Jesus angekündigt hat. Ich muss leiden, ich muss sterben und nach 3 Tagen werde ich auferstehen. Und sie waren mutlos. Christoph von Fiebern hat mal gesagt, Mutlosigkeit ist ein großes Schlupfloch des Teufels. Und ich glaube, der Teufel kann uns kaum mehr angreifen, als wenn wir so mutlos sind. Wenn wir den Glauben an Sachen verlieren. Ja? Vielleicht redet dir der Teufel 1000 Sachen ein, was alles nicht mehr passiert. Vielleicht sagt er dir, ach, deine Familie, da ist so viel Not, da ist so viel Probleme, das wird nichts. Deine finanzielle Situation wird sich nicht ändern, das wird alles noch schlechter. Deine Ehe, ach, die geht kaputt, der Herr wird auch dir nicht helfen können. Deine Kinder, für die du betest, die werden sich wohl nie bekehren. Dein Mann, deine Frau, wer auch immer. Vielleicht sind das die Dinge, die dich so niederreißen. Und dann kann ich nur sagen, willkommen im Club. Das ging diesen Emmaus-Jüngern auch. Sie waren niedergeschlagen. Aber wisst ihr, was passiert? Jesus gesellt sich zu ihnen. Jesus gesellt sich zu den am Boden liegenden. Jesus sucht die Verzweifelten und Niedergeschlagenen auf. Das ist die Botschaft 2021. Lockdown hin oder her, was auch kommen mag. Jesus sucht die Menschen auf. Und Gott sei Lob und Dank macht er das mit einem großen Herzen. Und wisst ihr, wir erkennen aus dieser Begebenheit etwas, nämlich jedes gute Gespräch hat 4 Voraussetzungen. Das erste Zeit, das zweite Disziplin, das dritte Aufmerksamkeit und das vierte Liebe. Zum ersten Punkt. Um eine Begegnung zu haben, brauchst du Zeit. Vielleicht musst du dir mal wieder neu Zeit nehmen, um Jesus zu begegnen. Lass doch mal das Handy beiseite. Ich habe das auch manchmal viel zu lange in der Hand. Mach doch mal diesen Flimmerkiste aus, da gibt es sowieso meist nur Müll. Und nimm dir doch mal wieder Zeit, mit Jesus zu reden. Dafür brauchst du Zeit und Disziplin. Disziplin, auch wirklich das umzusetzen. Nicht nur immer sagen, ja, ab jetzt mache ich's und dann schiebst du das immer wieder auf. Und das dritte, Aufmerksamkeit. Respektiere Jesus wieder neu. Vielleicht ist das ein Grund, warum deine Beziehung zu Jesus abgeflacht ist. Du behandelst ihn nicht mehr als den König aller Könige. Hast du noch Ehrfurcht, eine gesunde Ehrfurcht vor unserem Herrn? Und vor allen Dingen, liebst du ihn mehr als noch vor 1 Jahr? Ist die Liebe zu ihm größer? Ist der Respekt gegenüber ihm größer geworden? Wisst ihr, ich sage euch etwas. Wenn Jesus in deinem Leben groß ist und groß wird, dann werden all die anderen Schauplätze, die dir so viel Not machen, sehr klein. Und das Letzte, die Liebe. Wisst ihr, Geschwister, die Liebe ist das Zentrum unseres ganzen Glaubenslebens. 1. Korinther 13 ist eingebettet unter diesen Kapitel 12, wo es um die Gaben geht, und 14, wo es um die Auslebung der Gaben geht. Das ist alles wichtig, aber im Zentrum muss die Liebe sein. Ich kann die größten Gaben haben und ich kann die größten Dinge umsetzen. Wenn es nicht mit dem Herzen der Liebe geschieht, dann ist alles für die Katz. Das wünsche ich uns von Herzen, dass wir das wirklich mitnehmen. Diese Hirtenliebe, das muss uns Mut machen. Jesus hat denen auch zugehört. Jesus hat denen erstmal zugehört und diese beiden Jünger auf dem Weg nach Emmaus, ihr wisst nachher, die sind nachher den Herrn begegnet und er hat sich ihnen offenbart und dann sind sie den Weg zurück und freudig haben sie die Botschaft gebracht. So kann sich das Spiel wenden. Und das kann sich auch heute bei dir wenden. Vielleicht bist du sehr tiefsinnig in das neue Jahr gegangen mit Mutlosigkeit, mit Verzweiflung. Ich möchte dich bitten und ich bitte zum Herrn Jesus, dass er das schenkt, dass durch dieses Wort du neu Jesus wieder erkennen lernst. Dass du den Blick wegwendest von all den Problemen und diesen ganzen Horrornachrichten, sondern dass du auf unseren Herrn schaust. Er ist derjenige, der im Regimente sitzt. Und alle anderen sind einfach nicht so wichtig. Ja? fürchte dich nicht so vor Menschen. Die können heute groß reden, egal ob es Präsidenten, Staatsoberhäupter sind. Wir sollen für sie beten. Das sollen wir tun. Das tun wir viel zu wenig. Wir schimpfen viel zu oft. Das muss ich mir auch sagen lassen. Wir sollen für sie beten. Aber wir sollen nicht unsere Hoffnung setzen auf irgendwelche Menschen. Wenn du das tust, dann musst du dich nicht wundern, dass es mit dir immer mehr bergab geht. Sondern du musst deine Augen aufheben zu den Bergen. Woher kommt meine Hilfe? Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Unser Herr lebt. Und der letzte Gedanke in Johannes 20, 29, da sagt der Herr, glückselig sind, die nicht gesehen und doch geglaubt haben. Wisst ihr, wahrer Glaube, der geht und vertraut, ohne zu sehen. Und das ist eine Herausforderung für uns alle. Paulus sagt in 2. Korinther 4, 18, da wir nicht das Sichtbare anschauen, sondern das Unsichtbare, denn das Sichtbare ist zeitlich, das Unsichtbare ist ewig. Paulus wusste es. Wir müssen hineinblicken in die unsichtbare Welt vor dem Thron unseres Herrn. Da entscheidet sich alles. Und da werden wir unsere Ewigkeit verbringen, in der tiefen, festen Gemeinschaft mit unserem Gott. Und gerade in dieser Zeit, in der so vieles verschwimmt, in der so vieles wegbricht, in denen so viele Dämme der Moral und Ethik brechen, in dem so vieles passiert, da brauchen wir noch viel mehr diesen Glauben. Diesen Glauben auch jetzt, wo wir vielleicht nichts sehen, zu sagen, Herr, ich vertraue dir. Du siehst meine Situation, du siehst meine Probleme, die ich habe, aber du wärst damit fertig. Herr, du wärst damit fertig. Du hast in 6 Tagen alles geschaffen, Himmel, Erde und den Menschen. Dann hast du auch die Macht, mein kleines, erbärmliches Leben zu meistern. Und derjenige, der das Werk in dir angefangen hat, der führt es zu Ende. Das sagt nicht ich, das sagt die Bibel. Im Lockdown mit Jesus. Wir haben heute etwas gehört über Dunkelheit, über die Wichtigkeit, dass Jesus im Zentrum sein muss, dass sein Friede uns wieder neu erfüllen muss, dass wir auf ihn schauen müssen, dass wir uns wieder deutlich wird, wir sind Gesandte, und zwar Gesandte in der Vollmacht des Heiligen Geistes, und dass wir uns auch gegenseitig haben dürfen in der Gemeinschaft der Gläubigen, und dass Jesus bei uns ist, wenn wir niedergeschlagen sind, wenn es uns mal nicht so gut geht. Er sucht uns auf, er hört uns zu, er nimmt sich Zeit, er hebt uns auf und er stärkt uns. Und er gibt uns wieder neu eine Perspektive. Schau nicht auf das Sichtbare, schau auf das Unsichtbare. Möge der Herr Jesus uns in diesem Jahr groß werden, egal Lockdown hin oder her. Jesus ist bei uns. Amen.